Überfordert mit dem eigenen Kind. Dramatische Zustände angeklagt. Ja, darum geht's in dieser Folge von unserem Podcast, vom Podcast Angeklagt, zu hören. Das Ganze bei ARD Sounds. Alle zwei Wochen eine neue Folge von uns. Und schreiben könnt ihr uns natürlich ganz einfach per E-Mail an angeklagt@mdr.de. So, und jetzt geht's los.
ARD Sounds.
Und bei mir ist natürlich wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Landgericht Erfurt sind wir heute unterwegs und es geht uns heute in diesem Prozess um einen versuchten Totschlag, aber auch mit vielen Besonderheiten drumherum, die wir erzählen wollen. Conny, erzähl doch mal, worum geht's uns denn genau?
Da ich ja drin gesessen habe, würde ich sagen, es ist ein Prozess, der wirklich unter die Haut geht. Es geht um ein Elternpaar, das ein schwerbehindertes Kind über Monate hinweg vernachlässigt haben soll. Es ist ein junger Mann eigentlich schon, der aufgrund seiner Behinderung 1,10 Meter groß war, normalerweise so 21, 22 Kilo wiegt. Als er nach diesen Wochen, in denen sich die Eltern nicht genügend gekümmert haben sollen, ins Krankenhaus kam, wog er noch 15 Kilo. Er war in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Staatsanwältin hat das vorgelesen, die Beschreibung. Er war dehydriert, er war unterernährt. Er war mit Kot beschmiert, er hatte einen Dekubitus, also eine große offene Stelle, die nicht versorgt worden war. Und wie gesagt, sein Zustand war lebensbedrohlich.
Darum geht es uns heute und wir können es vielleicht vorwegnehmen, das Kind ist mittlerweile gestorben, aber nicht direkt an dem, was vorgeworfen wird.
Ja, das Kind ist nicht an den Folgen der Vernachlässigung gestorben, sondern später an einer Folge seiner Behinderung. Und auch das möchte ich gleich dazu sagen, ein Kind, das von Geburt an wirklich schwer behindert war, das also Hilfe in allen Lebenslagen gebraucht hat, dass ich das nicht so sprechen konnte, aber die Eltern haben oder der Vater hat dann gesagt, wir haben dann schon gewusst, was er wollte. Er konnte sich in gewisser Weise artikulieren. Ein Kind, das körperlich schwer behindert war, das einen Rollstuhl brauchte, das in seinen ersten Lebensjahren, ich sage jetzt mal, unzählige Operationen hinter sich hatte und zum Teil einen künstlichen Darmausgang hatte, will ich jetzt einfach mal sagen, ein Kind, das eine wirklich sehr, sehr große Aufgabe für Eltern, Familie ist und ein Kind mit Pflegestufe 5.
Wir sind in dem Gerichtssaal und da geht es, jetzt würde ich vorschlagen, zu den Vorwürfen, die dann die Staatsanwaltschaft erhebt. Was wird denn den Eltern vorgeworfen und dann auch dem Vater, der ja dann auch ausgesagt hat?
Also beiden Eltern wird vorgeworfen, dass sie sich von November 22 bis März 23 nicht mehr ordentlich um das Kind gekümmert haben sollen. Habe ich eben schon gesagt, nicht mehr gepflegt haben sollen, nicht genügend zu essen, nicht genügend zu trinken, sich nicht gekümmert haben, dass diese offenen Stellen medizinisch versorgt worden sind. Das Kind ist auch nicht mehr in die Schule gegangen, also sie haben es dann nicht mehr hingeschickt. Das hatte auch einen Grund, würde ich dann später drauf zurückkommen. Das ist versuchter Totschlag durch Unterlassen. Es ist natürlich ein schweres Delikt und zuständig ist die Schwurgerichtskammer des Erfurter Landgerichts.
Vielleicht nochmal ganz kurz, wie alt war denn das Kind eigentlich?
Als der Junge ins Krankenhaus kam, da war er 21, aber er sah halt aus wie ein Kind, ich habe ja eben schon gesagt, 1,10 Meter. Und er war auch nicht er war erwachsen, aber die Eltern waren seine Betreuer, weil er sich ja selber gar nicht kümmern konnte. Damit waren sie komplett für ihn zuständig, also nicht nur menschlich, moralisch, sondern auch rechtlich.
Aber 21 Jahre, das ist ja auch natürlich eine lange Zeit, sage ich mal.
Ich habe Fotos gesehen, ich hätte gedacht, es ist ein Kind.
So, der Vater hat sich geäußert, das werden wir dann auch beleuchten, aber es gibt eine Vorgeschichte zu dem Prozess. Wie sieht die aus? Was ist die Vorgeschichte?
Als der Prozess beginnen sollte, war die Mutter nicht da. Die Anwältin hat gesagt, es war schwierig mit der Kontaktaufnahme und der Vater hat gesagt, die ist 3 Wochen vorher zu ihrem neuen Freund nach Bayern, ich sage jetzt mal sein Wort, abgehauen. Und hat aber vermutlich, geht es darum, dass sie kein Geld hat, jetzt zum Prozess zu kommen. Dann hat das Gericht kurz beraten, dann ist der Prozess von Montag auf Freitag vertagt worden, ohne dass an diesem ersten Tag irgendwie verhandelt worden ist. Und ich war sehr gespannt, weil die soll polizeilich vorgeführt werden. die Mutter, das war der Beschluss. Und polizeilich vorführen heißt, da fährt morgens die Polizei hin, holt jemanden ab und bringt ihn zu Gericht. Das ist, also es waren mehr als 300 Kilometer weg, das geht irgendwie nicht. Die bayerische Polizei kann die ja jetzt nicht hierher bringen. Und ich war sehr gespannt, wie das gelöst wird und ob die Mutter kommt. Und tatsächlich, als wir alle an diesem Freitag, es war ein Freitag, zu Gericht kamen, saßen da die Zielfahnder des Thüringer Landeskriminalamtes. Da ist einer dabei, der alle findet, also der ist bekannt. Und deswegen wusste ich, obwohl ich die Angeklagte nicht kannte, okay, die ist da. Und so war es auch. Die Thüringer Zielfahnder haben sie sozusagen aufgespürt. Die hatten natürlich Anhaltspunkte. Haben sie zum Prozess gebracht und eigentlich sollte es um 9 losgehen, aber es ging dann nicht los. Wir durften alle gar nicht rein. Es hieß dann erstmal nicht öffentlich. Und dann war mir klar, dass die da drin eine Haftprüfung machen. Dass es also darum geht, ob die Mutter jetzt mal in Untersuchungshaft kommt wegen Fluchtgefahr, weil sie hatte sich dem Prozess ja entzogen. Und als es dann eine Stunde später wirklich richtig losging, war es aber so, dass zwar die Zielfahnder noch kurz drin blieben, aber keine Wachtmeister oder so. Und da war mir klar, die bleibt da so draußen.
Es gibt ja dann auch verschiedene Möglichkeiten, wenn so Angeklagte nicht zum Prozess kommen, Zielfahnder. Und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wenn sich Menschen nicht einfinden, dass dann gesucht wird und auch so eine Art Haft.
Also es gibt die Möglichkeit, sie polizeilich vorzuführen und es gibt die Möglichkeit, sie wieder in Untersuchungshaft zu stecken, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann ist ja gewährleistet, dann müssen sie ja aus der Haft gebracht werden, dann ist gewährleistet, dass sie kommen. Ganz offensichtlich hat die Frau, wie gesagt, es war nicht öffentlich versprochen, sie kommt jetzt regelmäßig. Diese Konstellation hat aber dazu geführt, dass sie an diesem Tag nicht ausgesagt hat, weil vermutlich hat sie da das erste Mal längeren Kontakt mit ihrer Anwältin gehabt und die hat dann auch gesagt, okay, wir werden im Laufe des Verfahrens aussagen, aber heute nicht. Ist für mich total nachvollziehbar, weil wenn die Kontaktaufnahme schwierig war, hat es bestimmt kein langes Vorgespräch gegeben. Vermutung von mir, aber da deutet alles drauf hin.
Der Vater hat aber ausgesagt, können wir jetzt dazukommen,
ja,
oder?
Dann, ja.
Die beiden sind ja angeklagt und der Vater, der war da, der war auch schon am Montag da?
Der war schon am Montag da. Der wirkte am Montag auch schon sehr betroffen.
Mhm.
Und ja, es hat sich dann bei seiner Aussage gezeigt. Und für mich, natürlich mache ich diese Berichterstattung, weil ich nicht immer mitleide. Aber natürlich geht sowas auch nicht spurlos an mir vorbei. Und dieser Tag, der war für mich so ein bisschen zweigeteilt. Weil als der Vater ausgesagt hat, da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, was für eine Überforderung. Oh mein Gott, warum ist da keine Hilfe gekommen? Und im Laufe der Aussage, der Vater hat stundenlang ausgesagt, ist er dann ja auch befragt worden und dann sind aus den Akten Dinge vorgelesen worden, die dieses mir hat keiner geholfen doch wieder sehr relativiert haben. Und ich kann nicht alles erzählen, nicht jede Kleinigkeit, aber ich will das versuchen zu schildern, wie der Vater seine Situation beschrieben hat, für mich sehr nachvollziehbar beschrieben hat. Und aber auch, wie viele Leute sich gekümmert haben und eigentlich Hilfe angeboten haben. Also der Vater hat gesagt, er hat angefangen, das hat sein Anwalt für ihn gesagt, dass er als Vater versagt hat, dass er schuld ist, dass sein Kind leiden musste und dass er das nicht wieder gut machen kann. Also auf jeden Fall ein absolutes Schuldbewusstsein. Er hat auch gesagt, der Vater, er hat versucht, sich vor dem Prozess das Leben zu nehmen, indem er sich vor einen offenen Ofen gesetzt hat und dann aber doch seinen Bruder angerufen hat, der dann gekommen ist. Der Vater kam dann ins Krankenhaus und es gibt auch eine Bescheinigung, dass es so eine CO2-Intoxikation gab. Und er hat auch für sich selbst eine Betreuung beantragt, weil er sein Leben nicht mehr auf der Reihe hat, hat er gesagt.
Wie alt waren die Eltern?
Die Eltern sind beide Mitte 40 und der Richter hat dann gesagt, sie sind ja dann auch sehr jung Eltern geworden, weil das liegt ja schon ein bisschen zurück, dass das passiert. Ist diese Vernachlässigung. So, und jetzt hat der Vater erzählt, wie er da reingerutscht ist. Da hat er gesagt, das hat ganz viel mit Corona zu tun. Da habe ich natürlich gedacht, okay, ja, da waren Schulen zu. Oh Gott, um Gottes Willen, das ist ja ganz schlimm. Ich will es gleich relativieren. Diese Schule, diese Förderschule für diese Kinder hatte nicht zu. Die hatte nicht zu. Und warum ihm sein Leben damals so entglitten ist, hat der Vater gesagt, das kann er heute eigentlich gar nicht mehr sagen. Die Wohnung habe gestunken, die anderen Hausbewohner haben sich beschwert. Er hat allerdings gesagt, das Kind war okay. Nur die Wohnung war in einem katastrophalen Zustand. Seine Frau konnte auch nicht mehr arbeiten, die hat nicht gearbeitet, die war zu Hause, die hatte aber dann offene Beine, weil sie gestürzt war, die konnte selber kaum laufen. Und er war als Busfahrer im Schichtdienst unterwegs und die Leute waren in Corona-Zeiten alle total unfreundlich und ihm ist dann wirklich alles über den Kopf gewachsen. Das ist die Sicht des Vaters und dass sein Kind in einem Zustand war, in dem es hätte sterben können, das habe er nicht bemerkt und das hat er auch so ein bisschen bestritten. Er hat gesagt, er habe immer zu essen und zu trinken bekommen. Nur mit der Sauberkeit hätte es halt wirklich ganz schlimm gehapert. Das hat er eingeräumt und er hat gesagt, der Sohn wäre schon immer viel zu klein gewesen, hätte nie zugenommen und das wäre ihm nicht aufgefallen, dass der Zustand so schlimm gewesen wäre.
Weil das ist wahrscheinlich auch der Vorwurf, ne? Dass man sagt, Mensch, die müssen das doch mitbekommen, dass der immer weniger wiegt und das gehört wahrscheinlich dann mit zu den Vorwürfen.
Ja, dann hat er von seinen Problemen erzählt, sie hätten wegen der vielen Windeln, die Krankenkasse habe nur 24 Windeln im Monat bezahlt und nicht mehr. Also es sind in diesem Prozess immer Menschen, die offenbar den verstorbenen Sohn, den der Vater immer beim Namen nennt, immer. Er sagt nie mein Kind, mein Sohn. Er sagt immer sogar die Koseform von diesem Namen. Ich will den Namen nicht nennen. Also es fällt schon auf, das ist schon was Persönliches, was der Mann da erzählt. Aber hinter mir saßen halt welche, die gesagt haben, das ist ausgeschlossen, dass Windeln rationiert werden für Pflegestufe 5.
Ja.
Dann hat er gesagt, er habe eine größere Mülltonne beantragt, deshalb die Hausverwaltung nicht zugestimmt, weil dann die anderen Mieter hätten mitzahlen müssen. Dann habe er auf eigene Kosten immer die Windeln zur Deponie gebracht. Dann sei aber sein Konto gepfändet worden wegen 7.000 Euro. Das sei passiert, weil er eine extra Versicherung für die Insassen seines Busses, also privat abgeschlossen habe. Wie dann 7.000 Euro zustande kamen, das konnte er dann auch nicht sagen. Und er hat immer wieder betont, dass, also die Windeln seien dann nicht mehr so oft gewechselt worden, hat er gesagt. Die Hygiene, das wäre schlimm gewesen, aber Essen und Trinken habe das Kind bis zum Schluss ordentlich bekommen. Und jetzt kommt das, was sich aus den Akten ergibt, was die Richter und die Staatsanwältin nachgefragt haben. Nämlich, dass der kleine Junge, also der Junge, der ja eigentlich schon erwachsen war, nicht mehr in die Schule gekommen ist. Er war aber noch Schüler. Und das ging schon so Ende 22 los. Und da geht aus den Schreiben der Schule, die haben die Eltern immer wieder angeschrieben, haben aber auch Protokolle gefertigt von den Gesprächen mit den Eltern und von dem, was passiert ist, dass die Eltern auf Kritik halt so reagiert haben, also wenn die gesagt haben, sie müssen ihr Kind waschen, der riecht, der ist nicht sauber. Am Rande des Prozesses hat jemand gesagt, der in der Schule arbeitet, meine Kollegin hat den wirklich nur noch mit Handschuhen angefasst und wir haben den erstmal sauber gemacht, wenn der kam. Da haben die Eltern verschnupft drauf reagiert und dann kam der halt nicht mehr. Und das zog sich so hin und ab Februar 23 ist er dann gar nicht mehr gekommen. Und ab dann hat die Schule die Eltern, ich sag's jetzt mal, bombardiert mit Mails, mit Gesprächsangeboten. Da steht drin, ist verlesen worden, wir machen uns große Sorgen um ihren Sohn. Bitte kommen Sie zum Gespräch. Und dann sind die Gespräche oft erst am selben Tag abgesagt worden. Dann gab es sofort wieder ein neues Gesprächangebot und da konnte der Vater auch nicht so wirklich sagen, warum sie diese Gespräche alle abgesagt haben. Die Mutter hat die immer abgesagt und hat gesagt, ihr Mann muss arbeiten. Und er hat auch gesagt, wir wollten da dabei sein, weil ich wollte nicht, dass meine Frau sich das alles alleine anhören muss. Es klang für mich schon so, denen war schon klar, da gibt es Kritik, weil da was nicht in Ordnung ist. Und das hat er ja im Grunde genommen selber auch eingeräumt. Mir ist dann so aufgefallen, immer wenn die Richter nach was gefragt haben, gab es so diese Entschuldigung, da war dann jemand anders schuld. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Dieser Dekubitus, der sei durch den Rollstuhl verursacht worden. Und da hat irgendwas nicht funktioniert und dann sei ein neuer Rollstuhl beantragt worden, der sei aber abgelehnt worden. Da gibt es wieder ein Schreiben der Schule dazu, die den Eltern gesagt haben, schicken Sie uns den Ablehnungsbescheid. Wir formulieren einen Widerspruch mit Ihnen. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, warum der abgelehnt worden ist. Wir formulieren Ihnen den Widerspruch, wir helfen Ihnen, wir machen das, aber da haben die Eltern nicht mal den Ablehnungsbescheid vorgelegt, hieß es in diesem Schreiben der Schule. Also ich hätte das als Eltern auch als massiv empfunden, wie ich da angeschrieben werde. Aber in dem Fall stand dahinter die große Sorge um den Jungen. Und der Vater hat dann auch gesagt, wir brauchten eigentlich keinen Krankenschein für das Kind. Und zu den vielen Gesprächsterminen, da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also ich erinnere mich vielleicht auch nicht mehr dran, wie viele das waren. Und er hat sich dann halt auch nicht mehr gekümmert, sondern hat das auf seine Frau abgeschoben. Und also eine Mail der Schule, da habe ich mir wirklich aufgeschrieben, da steht drin: Liebe Familie, wir machen uns große Sorgen um den Allgemeinzustand Ihres Sohnes und um seine Pflege. Bitte, bitte kommen Sie doch zu uns. Dazu gehört auch noch, hat das Gericht nachgefragt, hat der Vater dann bestätigt, wenn das Kind nicht in die Schule gegangen ist, dann gab es für das Kind auch keine Physiotherapie und keine Ergotherapie, was der dringend gebraucht hat.
Ich möchte vielleicht, um das mal zu sagen, Conny, ich weiß, glaube ich, jeder, der in seinem Umfeld mit pflegebedürftigen Menschen zu tun hat, der kann sich vielleicht hineinversetzen, dass es nicht immer ganz leicht ist mit Anträgen, mit Hilfsmitteln, mit auch das Thema Windeln, wenn die rationiert werden, jetzt natürlich nicht bei der Pflegestufe, aber vielleicht in anderen Fällen. Also das ist schon, finde ich, in Deutschland eine Herausforderung, dann auch damit klarzukommen, wo, wie, was alles funktioniert. Aber in dem Fall hast du es ja ein bisschen skizziert, dass es durchaus auch die Hilfsangebote dann zum Beispiel von der Schule gab, also dass es Unterstützungsangebote konkret gab, ne?
Da hast du völlig recht. Ich weiß auch tatsächlich, wie schwierig das sein kann, wenn man sich nicht auskennt. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, das ist eine sehr große Einrichtung in Weimar. Das ist eine Förderschule, die kennen sich aus. Und wie gesagt, aus den Mails geht nicht hervor, wir haben den Eltern Hilfe angeboten, sondern in diesen Mails stehen Daten drin, stehen konkrete Sachen drin, wo man den Eltern helfen wollte. Und diese Termine, diese Angebote sind nicht wahrgenommen worden.
Das gehört dann eben auch dazu. So, der Vater hat von seiner Überforderung quasi berichtet, und wir haben ja auch gesagt, dass es da Hilfsangebote gab, aber irgendwann war der Junge da nicht mehr in der Familie. Was ist da vorgefallen?
Also die Schule hat, wie gesagt, so lange insistiert, bis die Sorgen der Schule zu groß waren, und dann hat sie das Jugendamt informiert. Eine Ärztin und ein Sozialarbeiter, die haben dann irgendwann einfach geklingelt dort an der Haustür. Also wie gesagt, da war schon eine Ärztin mit dabei. Also ganz offensichtlich hat die Schule sich richtig Sorgen gemacht. Seit den Winterferien im Februar war der Junge nicht mehr in der Schule, und am 23. März war dann dieser Hausbesuch. Mhm. Und dazwischen lagen unzählige: bitte kommen Sie, wir machen uns Sorgen.
Ja.
Dann gingen auch die Schilderungen wieder so ein bisschen auseinander, was der Richter aus den Akten vorgelesen hat, was der Vater dann auch einräumen musste. Der Vater hat nämlich gesagt, die haben geklingelt und wir haben die reingelassen. So war es nicht. Es ist geklingelt worden und es ist nicht aufgemacht worden erstmal. Und dann ist der Vater zur Tür und wollte die nicht reinlassen. Und da hat der Richter gefragt, warum? Naja, wir hatten Angst, dass sie ihn uns wegnehmen, hat er sofort spontan gesagt. Und die sind dann rein, und das hat aber eine ganze Weile gedauert, bis sie, also ich zitiere jetzt aus den Protokollen derer, die den Hausbesuch gemacht haben, es hat eine Weile gedauert, bis die Tür geöffnet wurde. Was haben sie denn in der Zeit gemacht? Ja, ich musste mich sammeln, hat der Vater gesagt. Dann saß der Junge im Wohnzimmer mit einem Stück Kuchen in der Hand, und die Sozialarbeiter und Ärztin haben drauf gedrängt, sein Zimmer zu sehen, und die Beschreibung ist katastrophal: schimmelige Essensreste, Kot, Essensreste auch direkt unterm Bett und immer nur Süßzeug, süße Getränke, also Reste von Süßzeug, Reste von Süßgetränken, und wie gesagt, der Junge in einem lebensbedrohlichen Zustand. Der Richter hat den Vater dann auch gefragt, haben Sie mal dran gedacht, dass es dem Jungen nicht gut geht und dass es wichtig wäre, ihm zu helfen, was die Gesundheit betrifft? Und hat der Vater gesagt, das war uns damals nicht bewusst, wir haben nicht drüber geredet, ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen, wir haben sein Leben erschwert, so in etwa hat er das nochmal gesagt. Also das ist schon eine Beschreibung von diesem Zimmer und von diesen Zuständen, die darauf hindeuten, dass das eigentlich unübersehbar war. Aber wie gesagt, der Vater sagt ja so ungefähr, wir haben den Kopf in den Sand gesteckt. Und er hat auch einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, er habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand kommt und uns in den Arsch tritt. So hat er es wörtlich gesagt. So. Jetzt kam das Kind ins Krankenhaus. Ich muss noch was dazu erzählen. Die Eltern durften es dann später nicht mehr ohne Aufsicht besuchen, weil die Stationsärztin festgestellt hat, wenn die Eltern dann kamen, hat der Junge nicht mehr gut geschlafen, war ängstlich und eingeschüchtert. Und dann hat der Vater nur gesagt, und dann haben wir halt den Kontakt abgebrochen. Und ich weiß auch, dass der Junge dann in so ein betreutes Wohnen gekommen ist.
Aha, okay.
Also als er im Krankenhaus lag, da hat sich das ergeben, dass die Familie ihn nicht mehr besuchen darf. Und da hat der Vater im Gericht gesagt, wir haben dann den Kontakt abgebrochen. Und wie gesagt, ich weiß, der hat dann dauerhaft in einem betreuten Wohnen gelebt.
Also wirklich eine sehr...
Ich muss noch mal sagen, es kam dann auch, der Vater hat dann auch gesagt, sie hätten die Medikamente nicht vollständig bezahlt bekommen. Und dann hat der Richter wieder gefragt, aber sie hätten doch noch Wohngeld und dies und jenes beantragen können. Beim Wohngeld hätten sie 10 Euro drüber gelegen und die anderen Anträge, die Haushaltshilfe hätten sie auch nicht bekommen. Immer wenn es konkret wurde, wurde es auch so ein bisschen ausweichend.
Ausweichend, aber anscheinend schon so, dass man sich damit auch beschäftigt hat, sage ich jetzt mal so.
Damit auch beschäftigt hat. Aber wie du es vorhin gesagt hast, ich kenne das. Ich weiß, welche Anträge man da ausfüllen muss. Und ich bin damit manchmal komplett überfordert und denke, ich verstehe das gar nicht, was die hier von mir wollen. Und das kann natürlich abschreckend wirken, gar keine Frage. In diesem Fall hat es immer konkrete Hilfe gegeben.
Mutter wird noch gehört, wir haben es gesagt, wahrscheinlich werden auch noch die ein oder anderen Zeugen vorgeladen. Ja. Wenn du jetzt so viel erwähnt hast mit Stationsärztin etc., könnte ich mir vorstellen, dass die auch noch gehört werden. Oder jedenfalls die Schule. Versuchter Totschlag, vielleicht noch ganz kurz, was droht da, wie man das immer so dahin sagt, in solchen Fällen?
Naja, beim Totschlag drohen natürlich mehrjährige Haftstrafen. Dann steht gleich im Gesetz, beim Versuch kann die Strafe gemildert werden. Und ich habe auch bei versuchtem Totschlag schon Bewährung und Haft Strafen erlebt, habe das gehört. Es ist Totschlag durch Unterlassen, also ist jetzt kein aktives Tun, aber ich vermag da nicht einzuschätzen, was da rauskommen könne. Natürlich sagt man, wenn man sich das anhört, die Eltern hätten in erster Linie Hilfe gebraucht, die brauchen Hilfe und keine Strafe. Aber wenn man sich halt anhört, wie viel Hilfe doch konkret da gewesen ist. Aber dann sind wir wirklich wieder bei dieser Diskussion, hält das andere in einer solchen Situation von ihrem Tun ab? Das ist ja dann dieser generalpräventive Aspekt einer Strafe. Und dann könnten wir jetzt noch eine Stunde darüber debattieren.
Ich habe mich auch gerade ein bisschen schwer getan, nach so einer Strafe zu fragen, weil ich glaube, der Fall an sich zeigt schon so ein Spannungsfeld, sage ich jetzt mal. Conny, vielen Dank, dass du da für uns das beobachtet hast und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle 2 Wochen sind wir für euch im Gerichtssaal unterwegs, schauen uns Prozesse an, berichten von den ersten Tagen oder auch vom Urteil. Und das hört ihr immer in ARD Sounds, da gibt es auch alle Folgen vom Podcast Angeklagt. Also einfach mal durchstöbern, auch gerne durch die App mal stöbern und dann ist ganz sicher für jeden was dabei. Und ich sage, bis dann.